lateinisch für stumpfsinniger, war ihm offensichtlich auch wurscht. Der Macher dachte nicht an die Zeit nach ihm. Kein Gedanke über den Tod, kein Memento Mori. Dieses Ritual wurde im Rom der Antike auf den Triumphzügen erfolgreicher Kriegsherren gepflegt. Der Gepriesene wurde dabei vom Volk mit einer Art antiker Konfetti-Parade gefeiert. Hinter ihm ging ein Sklave, der einen Lorbeerkranz über den Kopf seines Chefs hielt. Der Sklave flüsterte unentwegt das Memento Mori ins Ohr des Triumphators. Bedenke, dass du sterben musst. Bedenke, dass du ein Mensch bist. Cäsar war ruhmreich. Er hat das Memento Mori oft überhört. Seine Nachfolge war ungeregelt. Das gab Krieg. Aus dieser Erfahrung lernte Cäsars Großneffe Octavian, der als Augustus zum ersten römischen Kaiser wurde. Er ist der Vorgänger aller fürstlichen Nachfolger. Jahrhundertelang wurden Urkunden gefälscht, um nachzuweisen, Augustus war unser aller Uropa. Der Kaiser unternahm zeitlebens enorme Anstrengungen um seine Nachfolge. Für eine Generation reichte das gerade noch aus. Kaiser Tiberius führte das julische Familienunternehmen noch ganz ordentlich. Doch dann siegte, wie immer, das Persönliche über die Vernunft. Mit Caligula, Claudius und Nero begann eine Tragödie historischen Ausmaßes, an deren Ende der Untergang der julischen Dynastie, des Familienunternehmens Cäsar, steht. Oder Karl, der aus der Regionalfürstenklitsche der Karolinger einen florierenden, gesamteuropäisch wirkenden Konzern machte. Er war, rein formal betrachtet, als römischer Kaiser der Nachfolger des Augustus, und er ist auch heute noch für viele der Inbegriff der europäischen Kontinuitätsidee. Deutschland wie Frankreich berufen sich auf den alten Franken, wenn es um Herkunft geht. Kein mittelalterlicher Herrscher hat so viel in Bürokratie, also Herrschaftssicherung, investiert wie er. Und dann? Sein Sohn Pippin, der Bucklige, putschte am laufenden Meter gegen seinen Vater, bis der ihn ins Kloster steckte. Die restlichen Nachfolger aus der Familie erklären sich relativ leicht durch Namen, die ihre herausragendsten Eigenschaften wiedergeben. Karl der Kahle, Karl der Dicke, Ludwig der Stammler. Im Jahr 987 geht der Karolinger Fürstenladen pleite. Der letzte Geschäftsführer des einstigen Ruhmes ist der Westfrankenkönig Ludwig, Beiname der Nichtstuer. Und da regt sich der Meier über seinen Sohn auf. Zweitens, der Zacken und die Krone. Dass der Adel, die Welt von gestern, in dieser Geschichte eine so große Rolle spielt, kommt nicht von ungefähr. Der Adel zeigt uns, worum es beim Nachdenken über Nachfolge in erster Linie geht. Unsere Vorstellung von Kontinuität. Was wir erreicht haben, wollen wir, über den Tod hinaus, erhalten. Am besten in unseren biologischen Nachfahren. Ein Hauch von Ewigkeit schwingt mit. Nun waren aber die Fürsten von früher auch nicht ganz bescheuert. Sie wussten, dass eine einschlägige Ausbildung allein nicht ausreichte. Ihnen war klar, dass das eigene Fleisch und Blut nicht immer in der Lage und willens war, das Leben der Alten zu kopieren, zu übernehmen. Die Königsdramen, die sich allein um die Frage abspielten, ob auch Töchter oder eben nur Söhne erbberechtigt sind, sind Legion. Und Versager kamen immer schon auch in den besten Familien vor. Deshalb entwickelten die Vorgänger ein immer dichter gewobenes Regelwerk an Etikette und Pflichten, die den potenziellen Nachfolgern schon von Kindesbeinen an eingebläut wurden. Das Wort Pflichterfüllung ist der Sammelbegriff für diese Regeln. Ihr Kern ist die Kontinuität der Familienmacht. Die Familie, die Firma, ist wichtiger als der Mensch, der Nachfolger also. Das ist die Politik des Hauses, ob Habsburg, Windsor oder Hohenzollern.